Wochen im Schnitt kriegt die deutsche Frau eine Rente von, ich habe es extra rausgesucht, 677,92 €. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich das große Vergnügen, mit der wunderbaren Annika Peters zu sprechen. Annika ist zertifizierte Finanzplanerin und seit 2018 schon Geschäftsführerin bei der unabhängigen, und darauf legt sie großen Wert, Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Sie ist Expertin vor allen Dingen für die Altersvorsorge und sie berät in ihrem Beruf primär Frauen bei ihrer finanziellen Lebensplanung. Also sie hat unheimlich viel Ahnung zu all den Themen, die Frauen und Geld angeht. Und ich möchte heute mit dir, liebe Annika, sprechen über ein Thema, was nicht so super sexy ist, aber dafür umso wichtiger. Und dabei geht es zum einen natürlich um die Altersvorsorge, welche staatlich geförderten Möglichkeiten es gibt, warum die sogenannte Riester-Rente von Vorteil sein kann, für Frauen vor allen Dingen und vor allen Dingen, wie Frauen davon profitieren können von dieser Riester-Rente, ob sie zum Beispiel Hausfrauen sind oder ob sie Angestellte sind. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo erstmal, liebe Annika, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, liebe Anne, schön, dass ich heute dabei sein kann und über ein Thema sprechen darf mit dir, das auch ganz spannend sein kann, wenn man sich es mal genauer anschaut.
Ja, es gibt Leute, die haben Freude an dem Thema und du zählst dazu.
Ja, genau, weil wenn man mal die genauen Möglichkeiten alle kennt und sieht, wo man doch welches Geld bekommt vom Staat oder wo man, was man da machen kann, dann kann man seine Altersvorsorge relativ gut planen. Und dann heißt es ja auch, dass ich später als Frau noch genug Geld habe und mir einen schönen Ruhestand dann auch leisten kann.
Genau, dann ist arm aber sexy, wie der Wovereit mal gesagt hat, dann nicht mehr. Ne? Dann sind wir nicht mehr arm, sondern nur noch sexy, wenn wir alt sind.
Und vor allem finanziell unabhängig.
Glaub, ganz genau. Und damit sind wir schon beim Thema. Vielleicht ganz kurz zu dir für unsere Hörerinnen, die dich nicht kennen. Du bist ja auch bei uns im Her Money Listing Service unter anderem aufgeführt, zusammen mit deinen Kolleginnen von der Frauenfinanzberatung. Wir hatten ja auch schon die Gründerin von der Frauenfinanzberatung, die Barbara Rojan, bei uns im Podcast vor ein paar Wochen. Und du hast ja mal bei WL studiert, warst bei einer Privatbank im Family Office tätig und hast dich dann aber entschlossen, in die unabhängige Finanzberatung zu wechseln. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, du hast eine Ausbildung gemacht zum CFP, also Certified Financial Planner, to be very correct, zertifizierte Finanzberaterin. Sag mal, was lernt man da genau und warum war dir das wichtig, zusätzlich zu deinem Megastudium da noch sowas draufzusatteln?
Also bei der Finanzplaner-Ausbildung oder Weiterbildung, da lernt man eben die private Finanzplanung mit allen ihren Teilbereichen kennen. Das fängt an beim Thema Absicherung, beim Thema Immobilien, Steuern, Recht, Kapitalanlagen, aber auch Altersvorsorge. Mhm. Und versucht, diese Gebiete alle in Einklang zu bringen, also die Funktionsweisen und die Überschneidungen dort kennenzulernen und eben eine private Finanzplanung für die Kundin, für den Kunden anbieten zu können, die das alles dann berücksichtigt und die Wünsche und Ziele in Einklang bringt. Und ein zentraler Teil ist dabei eben auch die Altersvorsorge. Finanzplanung ist Lebensplanung, also da spielt auch ganz viel Persönliches mit rein und eben ganz wichtig, diese Wünsche und Ziele und wie man die auch finanziell erreichen kann.
Mhm. Ja, ich finde das auch immer interessant, wenn ich schaue, wenn ich Damen wie dich dann treffe, die diese CFP-Ausbildung gemacht haben. Ich kenne das ja aus meiner Zeit in den USA. Und da gibt es ja eine ähnliche Variante und ich finde es schon wichtig, dass man so einen umfassenden Blick hat und nicht einfach nur irgendwo hingeht und irgendwas verkauft bekommt, weil darum geht es ja schließlich gar nicht, sondern wie du sagst, man muss allumfassend die Aspekte betrachten und es ist schon ziemlich umfangreich. Ne? Da ist es nicht damit getan, dass man hingeht und dann kriegt man gesagt, kauf ein ETF. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen.
Das ist wirklich zu kurz gegriffen. Das kursiert ja viele Meinungen, vor allem im Internet. Man braucht nur ein ETF und dann ist man gut versorgt. Das ist leider nicht so. Es gibt viele rechtliche Grundlagen in Deutschland, was das Thema Altersvorsorge angeht. Das Thema Steuern ist enorm wichtig und für jeden gibt es andere Lösungen, die passen. Jeder hat andere Wünsche und Ziele. Dem einen ist es Sicherheit wichtiger, dem anderen ist Rendite wichtig. Und was wir Frauen nicht vergessen sollten, ist das Thema lebenslange Rente, denn wir werden deutlich älter als die Männer, werden auch deutlich älter, als wir selber erwarten und habe letzte Woche dazu einen interessanten Vortrag gehört, wenn man als Frau mal das 85. Lebensjahr geschafft hat, dann wird man wirklich alt. Ja, und dann kann das locker an die 100 rangehen. Und heute geborene Mädchen wird jedes dritte bis zu 100 Jahre alt werden. Da muss noch ganz schön viel Geld da sein, um auch im Ruhestand gut davon leben zu können.
Absolut, um das sich leisten zu können. Und es geht ja auch um das Thema Lebensqualität im Alter. Ne? Also das ist ja nicht, ne? Und ich sehe ja auch bei mir, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, du musst immer mehr in Gesundheit investieren. Ja, und das kostet ja auch alles Geld. Aber lass uns noch mal ganz zum Thema kommen. Du hast schon gesagt, Altersarmut ist ja auch bekanntlich weiblich. Das hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Im Schnitt kriegt die deutsche Frau eine Rente von, ich habe es extra rausgesucht, 677,92 €. Also davon kann man nicht wirklich leben und auch nicht wirklich sterben. Ja, das ist auch so ein Thema. Eine Beerdigung kostet auch Geld. Also die Rente ist im Schnitt 40% geringer als die von Männern. Gründe sind bekannt, wollen wir hier gar nicht mehr vertiefen. Teilzeitbeschäftigung, Kinderauszeiten, aber auch Scheidungen und Ähnliches. Lass uns doch mal gucken, was sind denn so die gängigen Vorurteile, mit denen Frauen jetzt bei dir in deiner täglichen Beratungspraxis so aufschlagen? Was haben die so für Themen? Worum geht's denn da am meisten?
Das ist sehr unterschiedlich. Also bei den meisten ist wirklich angekommen, dass sie sich um das Thema Altersvorsorge kümmern müssen und dass man da was tun muss. Allerdings schieben sie das Thema trotzdem vor sich her. Wenn sie sich dann damit beschäftigen, dann wollen sie die beste Lösung haben und sich am besten mit allem bis ins Detail beschäftigen, machen eine halbe Doktorarbeit daraus, anstatt einfach mal loszulegen. Mhm. Ja. Also das Wichtigste ist, dass man mal was tut. Es gibt auch viele Wege, wie man das tun kann. Man muss ausloten, welche Vor- und Nachteile hat der jeweilige Lösungsweg für mich. Und es gibt auch nicht das eine oder das andere, was richtig ist, sondern man muss sich hier eine wirkliche Altersvorsorgeplanung machen und die auf mehrere Bausteine dann eben auch aufbauen.
Mhm. Ja, welche Bausteine, wenn du jetzt schon sagst, neben der gesetzlichen Rente, gibt es ja eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten. Also Riester, kommen wir gleich dazu, aber was ist denn generell noch so, ich sag mal, im Angebot?
Also geschaffen wurde 2005 die drei Schichten der Altersvorsorge. Das kommt aus dem Steuerrecht und da ging es darum, wie die Rente dann eben versteuert werden muss. Und diese drei Schichten der Altersvorsorge, die strukturieren diese ganze Altersvorsorge auch ein bisschen. Und die Schicht 1, das ist die Basisversorgung. Dazu zählt die gesetzliche Rente. Dazu zählt aber auch für alle Kammerberufe, also zum Beispiel Ärzte oder Anwälte, die Versorgungswerke. Mhm. Für die Beamten die Beamtenpension. Und für die Selbstständigen wurde die Rürup-Rente geschaffen. Das ist auch nochmal ein spezielles Thema, das man sich da anschauen kann. Gleichzeitig wollte der Staat die Menschen dazu einen Anreiz schaffen, sich zusätzlich um ihre Altersvorsorge zu kümmern und hat deshalb die staatlich geförderte Zusatzvorsorge in der Schicht 2 geschaffen. Dazu zählt dann die betriebliche Altersvorsorge. Das ist vielleicht auch was einige schon mal gehört haben, wenn es um Gehaltsumwandlung oder Zuschüsse vom Arbeitgeber geht.
Ja,
und
richtig.
Eben auch die Riester-Rente. Mhm. Also das sind beides Förderwege, wo man vom Staat bzw. steuerlich und auch vom Arbeitgeber Zulagen bekommt, um seine Altersvorsorge aufzubauen. Mhm. Und darüber hinaus, in der dritten Schicht, ist dann alles, was nicht staatlich steuerlich gefördert ist. Das können private Renten- und Lebensversicherungen sein, das können Immobilien sein, das können Fonds und ETFs sein, das können Aktien sein. Also da eben alles, was man sonst an weiterem Vermögen aufbauen kann. Mhm. Ziel ist es, dass man genug Vermögen hat, um davon im Alter dann leben zu können.
Okay. Wir sprechen ja jetzt heute mal gezielter über Riester als ein Baustein dafür. Ich meine, wir können eine ganze Folge nur zur betrieblichen Altersvorsorge machen. Ich sage aber, oder wir von Herrn Manni auch, all das, was ihr da bekommen könnt vom Arbeitgeber, bitte machen. Aber ich würde mal für heute, damit es jetzt auch nicht so umfangreich wird, weil wir im Vorgespräch schon gemerkt haben, da können wir zwar ganz lange diskutieren, aber das Wetter ist zu schön und wir wollen ja auch unseren Frauen ein paar Happen geben, damit unsere Hörerinnen da nicht überfordert sind mit der ganzen Fülle an Info. Also Riester genießt natürlich für den Kenner unter uns jetzt nicht den besten Ruf. Ja? Ich sag mal, zu teuer, zu viele Einschränkungen, Verwaltungsaufwand. Ist das aus seiner Sicht gerechtfertigt?
Nein, es ist nicht aus meiner Sicht. Also die Riester-Rente hat einen echt schlechten Ruf und wird in letzter Zeit auch nur noch kritisiert. Es erscheinen ganz viele Artikel und Beiträge dazu, wie schrecklich und schlimm das alles ist. Wenn man sich das genauer anguckt und das Ganze genau richtig für sich selber nutzt und eben auch in den geförderten Kreis passt, dann kann das eine sehr gute und passende Altersvorsorge sein. Ja? Muss man sich aber im Detail angucken. Auch die betriebliche Altersvorsorge ist nicht für jeden gut geeignet. Ja, man muss wirklich in diesem Kulturkreis passen. Mhm. Und man muss die Vor- und Nachteile kennen. Und wenn man das miteinander abwägt, dann ist das ein Baustein zur Altersvorsorge. Man muss sich aber auch bewusst machen, die Riester-Rente wird die Altersarmut nicht retten.
Also nee,
die Riester-Rente ist eine Zusatzversorgung, mhm. aber es ist nicht die einzige Altersvorsorge, die man neben der gesetzlichen Rente haben sollte.
Mhm. Aber es gibt ja ein paar Gründe, auch insbesondere für Frauen. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Vielleicht nochmal für alle. Wer ist denn jetzt berechtigt, überhaupt eine Riester-Rente zu beziehen oder abzuschließen?
Vereinfacht gesagt, alle die auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Mhm. Das ist ganz vereinfacht gesagt. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel auch Beamte sind auch förderberechtigt oder auch Ehepartner von denjenigen, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Mhm. Also gibt es einen relativ großen Förderkreis und die müssen dann eben, wenn sie riestern möchten, eigene Beiträge dort einzahlen und bekommen dann staatliche Zulagen obendrauf.
Also das Letztere war ja auch interessant, kommen wir nochmal dazu, dass man auch Ehepartner, die einzahlen in die gesetzliche, weil das ist ja für Frauen, die nicht selbst arbeiten, schon mal ganz interessant. Aber vielleicht bist du der Reihe nach, also wie viel vom Einkommen darf man denn da einzahlen? Gibt es da Maximalsummen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt einen Maximalbeitrag, Maximalsumme nicht, denn ich sehe immer wieder in meiner Beratungspraxis, dass Riester-Verträge auch überzahlt sind, was keinen Sinn macht. Ja. Grundsätzlich heißt es, man muss 4% seines lohnsteuerpflichtigen Einkommens des Vorjahres, klingt kompliziert, in so einen Riester-Vertrag einzahlen. Allerdings maximal 2.100 Euro pro Jahr. Der Mindestbeitrag liegt bei 60 Euro im Jahr. Das gilt eben gerade für die, die kein eigenes Einkommen haben oder ein sehr geringes Einkommen. Die können bereits mit 5 Euro im Monat riestern. Für alle Singles ist es so, dass sie maximal momentan 160,42 Euro pro Monat in den Riester-Vertrag einzahlen können, um die volle Förderung zu bekommen.
Okay, und wenn du sagst, es macht keinen Sinn, den über zu bedienen, also über diese 2.100 im Jahr hinaus, dann liegt es daran, vermute ich jetzt mal, dass du dann keine Zulage bekommst, oder?
Die Zulage bekommt man. Man muss allerdings wissen, dass man keine weitere Steuerförderung darüber hinaus bekommt. Und die Riester-Rente ist im Alter steuerpflichtig. Mhm. Das heißt, ich zahle heute Beiträge ein, die ich nicht von der Steuer absetzen kann, muss sie aber dann im Alter versteuern. Deswegen ist eine Überzahlung in dem Fall nicht wirklich sinnvoll.
Mhm. Okay. Dann haben wir ja noch das Thema mit den Kindern. Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei dem Frauenthema angelangt, trifft ja meistens die Frauen. Es gibt ja da auch Zulagen für Kinder. Wie geht das genau?
Genau, das ist das Interessante. Jemand, der keine Kinder hat, bekommt eine Zulage von 175 Euro im Jahr. Das ist zwar Geld, aber das ist nicht wirklich attraktiv. Aber für jedes Kind bekommt man 300 Euro. Im Jahr nochmal obendrauf, wenn es nach 2008 geboren wurde. Für alle älteren Kinder gibt es 185 Euro im Jahr. Und das so lange, wie man auch Kindergeld für die Kinder bekommt. Da können also bis zu 7.500 Euro vom Staat für die Altersvorsorge pro Kind zusammenkommen. Das ist dann schon wieder ganz schön Geld.
Das heißt, das Geld wird dann eingezahlt in die Form, die Anlageform, über die man gewählt hat, wird diese Zulage direkt eingezahlt. Ist das korrekt?
Genau, die wird in den Vertrag direkt einbezahlt und erhöht dann eben die spätere Altersrente, die man bekommt.
Das heißt, wenn ich 2.100 Euro maximal im Jahr einzahle, kriege ich dann pro Kind nochmal 300 dazu. Dann bin ich ja schon mal bei einem Kind bei 2,4 im Jahr, die ich einzahle.
Die 2.100 Euro sind inklusive Zulage. Das heißt, wenn ich Kinder habe, muss ich weniger Beiträge bezahlen, wie wenn ich keine Kinder habe. Das wird dann von den Zulagen abgezogen. Also Eigenbeitrag und Zulagen zusammen sollten maximal 2.100 Euro im Jahr ergeben.
Ah, okay. Das ist ja schon ein bisschen kompliziert.
Es ist sehr kompliziert und darüber hinaus gibt es noch eine weitere Förderung und zwar in Form der Steuererstattung. Ja, gleichzeitig kann ich diese Beiträge nicht nur die Zulagen bekommen, sondern ich kann das auch noch in meiner Steuererklärung ansetzen. Und das ist der Punkt, der gerade eben für Singles mit einem hohen Einkommen interessant ist, weil es hier schon zu relativ hohen Steuererstattungen kommen kann. Also ich habe das jetzt mal in einem Beispiel mal durchgerechnet. Ja. Eine Frau, die 3.500 Euro verdient brutto pro Monat, die bekommt dann nachher immerhin in ihrer Steuererklärung fast 500 Euro wieder zurück durch diesen Riester-Vertrag.
Okay, und sie selbst hat wie viel dann eingezahlt, tatsächliche Summe?
Sie selber hat diese 160 Euro im Monat einbezahlt. Und hat dann also insgesamt diese 1.952 und bekommt dann einmal 175 Euro Zulage und 500 Euro Steuererstattung. Ja. Also doch eine sehr hohe Förderung. Aber genau da ist auch so ein bisschen der Konstruktionsfehler bei der Riester-Rente. Der liegt nämlich darin, was passiert bei den meisten Menschen, wenn man eine Steuererstattung bekommt. Sie wird in der Regel nicht wieder in den Vermögensaufbau oder gar in die Altersvorsorge eingezahlt, sondern man macht einen Urlaub davon oder leistet sich was Schönes. Das heißt, die eigentliche, die große Steuer, die große Zulage, der große Vorteil, den ich vom Riester habe, der verpufft im Konsum, anstatt ihn wieder in den Vermögensaufbau zu investieren. Und das ist so der Pferdefuß beim Riester und der Konstruktionsfehler, warum es viele denken, es sei unattraktiv und uninteressant. Aber wenn man es richtig macht und wenn man konsequent hergeht, und das steht auf den Steuererklärungen bzw. Steuerbescheiden heute auch drauf, wie viel Erstattung man aufgrund des Riester-Vertrags bekommt, wenn man das wieder konsequent in seine Altersvorsorge einbezahlt, dann kann man da doch ein ganz gutes System aufbauen, das sich dann eben jedes Jahr wieder selber durch diese Steuererstattung dann auch erhöht.
Ja, das hört sich doch smart an. Das heißt, du würdest dann empfehlen, dass man diese 500 Euro dann in... weiß ich nicht, in den Fonds spart oder was?
In den Fonds spart, in eine private Rentenversicherung, in irgendwelche anderen Anlagen. Also das kann man dann machen. Häufig machen wir auch direkt dazu nochmal eine kleine private Rentenversicherung, wo auch monatlich der Steuervorteil gleich einbezahlt wird. Dann kann man die Steuererstattung dann doch für den Urlaub ausgeben, hat aber das System trotzdem genutzt. Ah. Und dieser Beitrag, also da kann man die 500 Euro einfach runterrechnen auf den Monat und macht dann diesen Beitrag, dann macht man halt 50 Euro, rundet man es ein bisschen auf, ja, kann man dann in eine vorgebundene Rentenversicherung stecken und da kann man dann auch wirklich sagen, da mache ich jetzt ein bisschen was mit Rendite, ein bisschen Risiko, da nehme ich ETFs mit rein, weil der Riester-Vertrag an sich ist ja von der Rendite nicht ganz so interessant, weil er eben Garantien anbietet und das geht immer auf Kosten der Rendite. Ja.
Ich verstehe natürlich jetzt mal wieder, warum du ein CFP bist, ein Certified Financial Planner, weil du hast ja ein Gesamtkonzept im Kopf. Ja? Das macht natürlich total Sinn, da muss man auch erstmal für sich ein bisschen drauf kommen, ja? Dass man das Geld dann vielleicht nochmal alternativ, dann, wenn man es zurückbekommt, investiert oder gleich in ein anderes Produkt. Das finde ich doch mal sehr, sehr smart. So, aber nochmal zurück zu den Basics. Das heißt, wir haben schon gesagt, wer berechtigt ist, ist im Prinzip jeder, der irgendwie Einkommen erzielt oder dessen Partner Einkommen erzielt. Man darf maximal 2.100 Euro einzahlen im Jahr und man kriegt jeder eine Zulage von 175 und dann kriegt jedes Kind 300. Jetzt hat man ja vielleicht mehrere Kinder. Ist das jetzt, jedes Kind kriegt dann 300 Euro? Jetzt sage ich mal, ich habe vier, kriege ich dann 1.200 Euro im Jahr? Ist das so?
Für jedes Kind, genau. Ja, für jedes Kind gibt es 300 Euro. Wenn es, wie gesagt, nach 2008 geboren ist, für die älteren Kinder gibt es nur 185 Euro. Und so lange, wie man auch Kindergeld für die Kinder bekommt. Also auch, wenn die Kinder noch im Studium sind. Es kann sich also auch für Frauen lohnen, die vielleicht schon ältere Kinder haben. Da kann man mal schauen, wenn die Kinder noch mal 3, 4, 5 Jahre studieren. 185 Euro über 5 Jahre hinweg ist auch Geld, was man nochmal in die eigene Altersvorsorge mit einzahlen kann.
Also lohnt sich definitiv. Was ist jetzt, wenn Mann und Frau so einen Riester machen? Kriegt dann nur einer die Zulage?
Ja, die Zulage für die Kinder. Also jeder kriegt seine Grundzulage von 175 Euro. Die Kinderzulage, die gibt es nur einmal. Die wird grundsätzlich erstmal der Frau in dem Vertrag gutgeschrieben, kann aber auf Antrag auch in den anderen Vertrag fließen. Also man kann, dass wenn man mehrere Kinder hat, kann man sich's auch aufteilen, wer welche Zulage bekommen soll.
Okay, interessant. Also wenn ich mehr Kinder habe, kriege ich mehr Zulagen und ja, alle Seiten profitieren davon. Mann, Frau, kann man wählen, wer sich die Zulagen dann holt. Könnte mir vorstellen, wenn das im Scheidungsfall ist, dass dann, gut, dann sind sie nicht mehr Mann und Frau, aber dann gibt es da vielleicht ein Gezanke darüber, oder? Gibt's das? Kommt das vor?
Das kommt vor, dann muss dann aber in der Regel auch danach entschieden, bei wem die Kinder leben. Wer das Kindergeld erhält, der bekommt dann eben auch die Zulage für den nächsten Vertrag.
Verstehe. So, jetzt wird ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, diesen Prozess, das über die Steuer sich zurückzuholen. Das ist ja auch nicht nur der Pferdefuß, sondern auch einer der Kritikpunkte, dass es relativ aufwendig ist zu machen. Was ist da genau das Problem? Warum scheuen sich manche? Und ich habe auch oft schon lese ich, dass viele sich gar nicht die Zulagen abholen, die ihnen zustehen.
Ja, also so ein Riester-Vertrag, den muss man echt pflegen, weil man auch das Einkommen, nachdem sich der eigene Beitrag und dann auch die Zulagen bemessen, das verändert sich ja. Also man muss mindestens einmal im Jahr auf seinen Riester-Vertrag draufschauen. Ein guter Berater oder auch eine gute Versicherung erinnert einen daran und fragt das lohnsteuerpflichtige Einkommen ab, fragt ab, ob neue Kinder dazugekommen sind, ob sich in der Lebenssituation was geändert hat. Und dann muss der Beitrag einmal im Jahr überprüft und angepasst werden.
Okay.
Dann muss man natürlich dran denken, eine Steuererklärung zu machen und diesen Riester-Vertrag auch in diese Steuererklärung einzutragen. Ja, das ist eigentlich keine große Sache.
Ja.
Dann kriegt man da doch was einem zusteht an Steuern auch wieder zurück über die Steuererklärung.
Hört sich jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert an. Ein Thema vielleicht, welche Sparform empfiehlst du denn da? Weil Riester-Plan ist ja nicht gleich Riester-Plan, gibt ja mehrere Varianten, wie man den besparen kann. Was gibt es da und was empfiehlst du da so?
Also das fängt an beim klassischen Banksparplan über die klassische oder vorgebundene Rentenversicherung. Es gibt Vorsparpläne und Bausparverträge. Also das sind die fünf Durchführungswege, die es gibt. Ich empfehle ganz klar die vorgebundene Riester-Rentenversicherung. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt daran, dass ein Riester-Vertrag eine Altersvorsorge ist. Ich sollte also auch ein Altersvorsorgeprodukt dafür wählen. Weder ein Bausparvertrag noch eigentlich auch kein Vorsparplan ist ein Produkt für eine Altersvorsorge. Da gibt es einfach Funktionsweisen, wo das nicht funktioniert, gerade mit dem Thema lebenslange Rente und Garantien. Und deshalb hat man mit der vorgebundenen Rentenversicherung zum einen Sicherheit, Planbarkeit, aber auch Flexibilität und Renditechancen durch die Anlage in Investmentfonds. Und gleichzeitig hat man einen Rentenfaktor, der einem garantiert wird von der Versicherung.
Ja, diese Komponente. Aber wenn du sagst Investmentfonds, kann man sich die jetzt individuell aussuchen oder gibt es da Vorgaben? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Wenn viele unserer Hörerinnen, die sind ja auch auf ETF gepolt, weil viele hören, dass das super ist, was es ja auch für viele ist. Aber wie geht das da genau?
Bei der vorgebundenen Riester-Rentenversicherung kann ich der Anteil, der in die freie Investmentfondsanlage fließt, der ist bei jüngeren Riester-Sparerinnen höher. Da kann ich selber auswählen, welche Investmentfonds oder auch ETFs ich haben möchte. Also da je nachdem, was die jeweilige Versicherung anbietet. Die Fondspalette von den Versicherern wird da immer größer. Auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es da immer mehr, was ich auswählen kann. Der Teil, der für die Beitragsgarantie verwendet wird, der wird von der jeweiligen Versicherung gemanagt. Da habe ich also keinen Einfluss auf die Geldanlage.
Ja, aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu verstehen. Wie du es eingangs schon gesagt hast, das ist ja ein Bestandteil der Altersvorsorge, der steuerlich gefördert ist. Das geht aber nur über eine Versicherung abzuschließen, die den Rechtsrahmen dafür bildet. Ist das richtig?
Also es geht eben auch über diese Vorsparpläne. Allerdings muss hier natürlich auch zu Rentenbeginn das Vorguthaben dann übergeben werden an einen Versicherer, der diese Langlebigkeit absichern kann. Weil das ist ja die Funktion oder das ist die Aufgabe eines Versicherers, ein Risiko zu versichern. Und in dem Fall das Risiko, dass ich sehr alt werde, das Langlebigkeitsrisiko.
Okay.
Und das können einfach Versicherer von ihrer Funktionsweise her, von ihren Finanzmathematikern, die haben, einfach am besten. Und da ist es wichtig, sich eben heute auch schon den Rentenfaktor wirklich garantieren zu lassen. Denn wenn die Lebenserwartung steigt, dann bin ich mit meinem Vorsparplan oder meinem Banksparplan noch schlimmer, wirklich nicht gut gefahren.
Also jetzt nur in der Praxis nochmal, wenn ich sage, ich mache jetzt mal einen Banksparplan, ich meine, macht ja heute keiner mehr, würde ich jetzt machen. Und dann muss aber zum Ablauf der Periode oder wenn ich den ruhig stelle, diesen Riester oder rausziehen will, das Geld, dann muss es über eine Versicherung laufen.
Genau, ja. Also bis teilweise funktioniert es in Kombination mit einem Auszahlplan und mit einer Rentenversicherung zusammen. Das ist bei jedem Anbieter wieder anders. Auf dem Weg dahin ist natürlich die Frage, was passiert. Vor kurzem hatten wir ja einen Anbieter von Vorsparriester, der in der Krise hergegangen ist und Notverkäufe vorgenommen hat, als die Aktien am tiefsten Punkt waren.
Ja.
Das ist natürlich der Nachteil eines vorgebundenen Riester-Vertrags, dass hier gewisse Sicherungslinien, wenn sie erreicht sind, zu Verkäufen und zu Umschichtungen in klassische Anleihen und Renten führen. Und die Anleger in diesen Riester-Vorsparplänen, die stehen jetzt leider etwas schlechter und der Wiedereinstieg wurde hier verpasst. Das haben die Rentenversicherer einfach besser im Griff.
Aha. Okay, weil die ja langfristiger planen können mit dem Geld. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn du das über die Ansparkomponente von dem Riester ja direkt über so einen Fondssparplan machst, anstelle jetzt die Versicherung von Anfang an einzubinden, ist das dann günstiger von den Gebühren her?
Es ist am Anfang günstiger, ja, aber in dem Moment, wo das Vertragsguthaben an den Rentenversicherer übergeben wird, können hier eben auch nochmal Kosten anfallen. Das ist manchmal nicht ganz transparent. Grundsätzlich sind die Kosten bei den Riester-Verträgen in den letzten Jahren deutlich gesunken. Mhm. Die sind nicht mehr so teuer wie früher, was sie heute auch attraktiver macht. Und für alle, die jetzt eine Riester-Rente haben, mit der sie nicht glücklich sind, es gibt auch die Möglichkeit, so einen Riester-Vertrag umzuziehen. Oh. Das heißt, wer noch einen Banksparplan hat, der inzwischen mit Null verzinst wird oder vielleicht sogar negativ verzinst wird, der kann das Guthaben auch in eine neue Riester-Form übertragen und sozusagen einen neuen Vertrag abschließen, wo das Geld dann besser verzinst angelegt wird. Mhm.
Und wenn jetzt jemand oder eine unserer Hörerinnen oder Hörer auch zu dir kommt und sich dazu beraten lässt, wie verdienst du daran? Verlangst du, kriegst du eine Provision oder ist das im Rahmen deiner Tätigkeit per Stundensatz oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die Erstberatung bei uns ist immer eine Gebühr, wo wir eben diese Finanzplanung durchführen, wo wir eine Bestandsaufnahme machen, wo wir auch die bestehenden Verträge überprüfen, eben auch solche Riester-Verträge uns anschauen, deren Profitabilität anschauen, schauen, ob die richtig gepflegt sind, ob der Beitrag zu hoch oder zu niedrig ist. Das ist eben unsere finanzplanerische Leistung und dann unterstützen wir eben auch in der Umsetzungsphase und da sind wir einmal auf der Seite der Geldanlagen, Finanzanlagenvermittler und eben auch für die Versicherungen Versicherungsmakler. Das heißt, wir können eben hier auf Produkte vom Markt zurückgreifen, sowohl provisionsgebunden als auch in Form von Honorarverträgen. Das können wir verschiedene Lösungswege anbieten. Mhm.
Also kann man individuell je nach Situation dann mit dir nochmal drüber sprechen. Wir haben ja jetzt schon über einige Varianten gesprochen, wer dafür verfügbar ist, wie das mit der Förderung geht, für wen sich das jetzt eigentlich lohnt und die Leistung ist, vielleicht nur nochmal für alle, und das ist wichtig zu verstehen, ist ja diese lebenslange Rente im Alter. Das heißt, du hast eingangs gesagt, Hilfe, wir werden 85, die schlechte Nachricht ist, wir werden dann 100. heißt das dann, die zahlen mir, bis ich 100 werde, mein Geld aus?
Genau, solange wie ich lebe. Das funktioniert analog zu allen anderen Rentenversicherungen und eben auch zur gesetzlichen Rente. Solange ich lebe, wird hier eben auch diese Rente weiter bezahlt. Das heißt, wenn ich sehr, sehr alt werde und mal die 85 überschritten habe und dann auf dem Weg zu 100 bin, dann hätte ich das mit meinem ETF-Sparplan vielleicht nicht geschafft, weil der wäre schon längst aufgebraucht. Wohingegen ich mit der Riester-Rente oder auch mit jeder Rentenversicherung die lebenslange Rente eben so lange bekomme, wie ich auch Geld brauche. Und das ist ja eben gerade auch ein Thema, dass Frauen häufig dann alleine sind und alleine eben mit ihrem Geld klarkommen müssen und sich da nichts mehr leisten können. Und deswegen sollte ich zumindest meine Grundlebensbedürfnisse über eine lebenslange Rente abdecken. Und dafür reichen die, wie viel waren es, 677 Euro von der gesetzlichen Rente eben nicht aus. Dafür brauche ich zusätzliche Altersvorsorge. Und bei denen, wo es passt und wo es interessant ist, kann das eben auch eine Riester-Rente sein.
Mhm. Naja, aber das kostet natürlich dann Rendite, aber dafür hast du halt die Garantie. Was ist denn so der durchschnittliche Auszahlungsbetrag? Hast du das im Kopf irgendwie?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so verschiedene Modellrechnungen, wenn man sich das anschaut. Das hatte ich hier mal nochmal zusammengesucht. Also wenn eine Frau da über die Jahre hinweg einbezahlt, das war jetzt hier ein Beispiel, 40-jährige Frau, alleinstehend zwei Kinder mit so 32.000 Euro Einkommen pro Jahr, dann kann die nachher zwischen 180 und 200 Euro zusätzliche Rente erwarten.
Ja, damit kannst du schon mal die Heizung bezahlen.
Wenn man jetzt eine Besserverdienerin ist ohne Kinder und natürlich dann auch einen höheren Beitrag zahlt, also diesen Maximalbeitrag von 40 bis 67, dann kommt man auf 300 Euro zusätzliche Rente etwa.
Okay, jetzt frage ich mich, warum ich früher keinen Riester abgeschlossen habe. Aber das ist ein anderes Thema, das diskutieren wir dann mal, wenn wir offline sind. Wichtig vielleicht nochmal, wir haben es eingangs ja schon mal gesagt, es gibt ja bestimmte Frauen, für die das besonders interessant ist. Also, ich sage jetzt mal, ich bin, it's very unlikely, but if it ever happened, wenn ich jetzt Hausfrau wäre, ja, oder mich bewusst dafür entschieden habe, nicht entgeltlich zu arbeiten, so sollte man es vielleicht zu formulieren. Ich bin aber verheiratet und habe 2, 3 Kinder. Wie kann ich da, lohnt sich das für mich? Also da hattest du ja eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist das empfehlenswert und wie genau sage ich es jetzt meinem Manne?
Es ist absolut empfehlenswert. Der Mann muss natürlich förderfähig sein. Das heißt, er muss in die gesetzliche Rente einzahlen oder Beamter sein. Ne? Aber dann muss ich als Frau oder auch als Familie 5 Euro im Monat in diesen Riester-Vertrag einbezahlen, um die volle Förderung zu bekommen.
Ja? Oh, das ist
der Mann
ja
braucht
cool.
auch nochmal eine Riester-Rente, also er muss dann eben auch seinen Beitrag bezahlen, weil es dann nur ein abgeleiteter Vertrag ist. Aber für 5 Euro im Monat dann Zulagen für 2 Kinder 600 Euro plus die eigene im Jahr zu bekommen, die Förderquote ist natürlich gigantisch.
Ja? Ja, also ich,
es ist auch kein großer Aufwand für die Familie, diese 5 Euro. Aber das ist das große Problem da dran. Mit 5 Euro Beitrag und selbst mit den Zulagen bekommt da nachher nicht wirklich viel Rente bei raus.
Weil das, ist, das, ja quasi, Frauen, das ist ja quasi der Mindestbeitrag dann, oder? Um den Riester-Plan aufrechtzuerhalten und um die Zulage zu bekommen.
Genau, ja. Also da ist wirklich nur, der Vertrag ist dann dafür da, um Förderungen vom Staat mitzunehmen. Ja, der ist nicht dafür da, die Altersvorsorge dieser Frau zu retten. Ja, dafür gibt es andere Lösungswege, die man da wählen kann. Ja, das kann die private Rentenversicherung sein, das kann Sparplan sein, das kann aber auch zum Beispiel die Rürup-Rente sein, die wir ja vorher schon mal kurz erwähnt haben, weil ich hier steuergefördert größere Beträge einzahlen kann. Die Riester-Rente ist in dem Fall ein kleines, nettes Zubrot, wo ich die staatlichen Förderungen nutze, aber sie wird dieser Frau nicht helfen, später im Alter genug Einkommen zu haben.
Ja, man könnte es ja aufstocken, ne? Wenn die Familie sich leisten kann, könnte der Mann für die Frau mehr einzahlen, oder? Um den Riester-Vertrag voll zu bedienen, richtig?
Ja, also man kann eben diesen Maximalbeitrag, diese 2.100 Euro inklusive Zulagen dann einbezahlen, die man auch steuerlich absetzen kann. Dann kommt natürlich auch nachher mehr dabei raus. Die Frage ist, wie sage ich es meinem Mann?
Ja, genau. Mal. Und vor allen Dingen, Annika, wer bestimmt eigentlich, dass diese Männer förderungswillig sind? Also wie hast du es eben ausgedrückt?
Förderungsfähig,
ja. Genau. Wer bestimmt das eigentlich? Das möchte ich jetzt mal klären an dieser Stelle.
Aber ich meine, das ist was wir wirklich in der Beratung ganz häufig sehen. Und ich hatte vorher auch wieder eine Finanzplanung auf dem Tisch. Beide gleiche Ausbildung, beide wirklich im Top-Ausbildungen im Ingenieurbereich. Sie verdient natürlich deutlich weniger, 3 gemeinsame Kinder. Und wenn man sich das dann mal bei der Altersvorsorge anschaut, da kam Gott sei Dank bei ihrem Riester-Vertrag mal mehr raus, aber bei ihrer betrieblichen Altersvorsorge und ihrer gesetzlichen Rente ist da eine ganz, ganz große Lücke. Und sie hat wirklich die gleiche Ausbildung. Sie macht die Familienarbeit mit dazu.
Ja,
da
ja.
muss einfach ein Ausgleich dafür her. Das kann ja. es nicht sein.
Genau. Also darüber hatten wir schon mit der Barbara ein bisschen gesprochen. Da empfehle ich euch den Podcast, den wir mit der Barbara Royan aufgezeichnet haben zu dem Thema. Und vor allen Dingen, wie sage ich es meinem Mann, da hat die Barbara auch ein bisschen ein paar Ideen zu gehabt. Hatten wir eben das Stichwort der, ich sag mal in Anführungszeichen, der klassischen Hausfrau, die jetzt gar kein Einkommen hat. Aber oft ist es ja so, dass viele Frauen auch, wenn auch vorübergehend, in Elternzeit sind oder dann in Teilzeit arbeiten. Wie sieht es denn da aus? Ähnlich wie mit den Frauen, die gar kein eigenes Erwerbseinkommen haben in einer Ehe?
Also es ist ja so, dass ich, wenn ich weniger Einkommen habe, muss ich auch weniger Beiträge in die Riester-Rente einbezahlen. Leider ist das immer um ein Jahr verzögert, weil es sich eben immer auf das Vorjahreseinkommen bezieht. Man sollte die Beiträge dann am besten einfach irgendwo in der Rücklage haben, dass man die in dem Jahr auch noch bedienen kann. Und ich empfehle auch, die Beiträge nicht zu reduzieren, auch während Elternzeit oder während einem geringeren Einkommen. Das macht keinen Sinn. Man vergisst dann vielleicht auch, es nachher wieder zu erhöhen oder es tut dann weh. Also solange es finanziell möglich ist, weiter bezahlen aus dem Familieneinkommen, dann ist die Riester-Rente eben auch hier interessant. Und gerade wenn Kinder dazukommen, ist es ja super, weil ich dann eben die Zulagen noch mit dazu bekomme.
Mhm. Ja.
Aber auch sehr interessant, wie ich vorher gesagt habe, ist es für Ledige, also für Singles, die ein gutes Einkommen haben, weil die wirklich von dieser hohen Steuererstattung profitieren können und eben eine relativ sichere Altersvorsorge zusätzlich aufbauen. Mhm.
Also, ich finde, das war jetzt sehr interessant. Ich habe auch viel gelernt. Wie gesagt, die Frage ist, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Okay, ich oute mich jetzt, aber ich habe ein paar andere Dinge gemacht. Aber da gibt es ja noch mehr für mich. Für mich kommt da jetzt ein bisschen Rürup in Frage. Da reden wir nochmal drüber. Da habe ich nur von dir ganz kurz noch mitgenommen, dass das ja auch interessant sein kann, wenn man kein eigenes Erwerbseinkommen hat, das von einem Partner, der vielleicht viel verdient, dass man das auch machen kann, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, die Rürup-Rente ist eben, ich nutze die auch immer gerne als Baby-Ausgleichsrente, eben für die. Sie ist ja in der gleichen Schicht wie die gesetzliche Altersvorsorge steuerlich gesehen. Das heißt, sie kann einen Ersatz darstellen für Beiträge, die man in Teilzeit oder bei keiner Erwerbstätigkeit eben nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt. Die kann man hier in einen privaten Vertrag einzahlen. Und da kann man es dem Mann vielleicht auch ein bisschen schmackhaft machen, wenn man sagen kann, wir sparen dadurch auch noch ein bisschen Steuern, dadurch, dass wir was für meine Altersvorsorge machen. Der Vorteil beim Rürup-Vertrag ist absolut, dass ich mir die Altersvorsorge, die Geldanlage dort drin selber aussuchen kann. Das heißt, ich kann hier wirklich auch renditeorientiert mit ETFs Geld ansparen. Und gerade über lange Laufzeiten wissen wir ja alle, dass da ordentlich was zusammenkommt.
Genau.
Und dann ist genug Altersvorsorge da.
Dann fangen wir aber mal mit Riester Light an. Das ist ja schon sehr viel Information. Also auf jeden Fall interessant, insbesondere für Frauen, ob angestellt oder Hausfrau mit Kindern, noch interessanter, aber auch für Singles. Und von daher würde ich jedem von euch empfehlen, wer da nochmal das für sich auch in Ruhe nachlesen möchte. Bei uns auf HerMoney gibt es natürlich ein ganzes Segment zum Thema Riester mit diesen ganzen Zulagen. Und vielleicht bei dir, Annika, bei deiner Seite auch. Und wenn jemand natürlich Bedarf hat, kann er sich auch gerne beraten lassen, weil wie man hier merkt, ist das doch ein bisschen umfangreicher, das Ganze. Und nicht damit abgetan, einfach nur zu sagen, kauf mir ein ETF and I live forever, ever, happily ever after. So leicht ist es leicht nicht im Leben. Hast du noch einen abschließenden Tipp, liebe Annika, für unsere Hörerin und für den einen oder anderen Hörer?
Auf alle Fälle einfach mal loslegen, sich damit beschäftigen, aber keine Doktorarbeit draus machen und wirklich was für die Altersvorsorge tun, weil das ist enorm wichtig. Und wenn man sich das anschaut und wenn man dann nachher den Vertrag mal hat und sieht, was später an Altersvorsorge, an Rente rauskommt, dann macht es auch Spaß.
Ganz genau. Und Spaß soll es ja ausschließlich machen. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörerinnen viel Spaß beim Zuhören. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Wir machen das wieder. Wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir diskutieren wollen. Und ja, wir freuen uns über alle, die uns über Spotify oder iTunes folgen, liken, was auch immer da möglich ist. Ihr findet uns natürlich auf hermoney.de, über Instagram, über Facebook und auf LinkedIn. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time. Und ciao!